Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşik, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter.
So heißen die Mordopfer des nationalsozialistischen Untergrundes. Alle wurden am helllichten Tag aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet. Bis auf die letzte Person hatten alle eine Migrationsgeschichte und waren Kleinunternehmer, Kioskbesitzer, Dönerbudenbetreiber, Änderungsschneider. Die Tatorte waren in ganz Deutschland verteilt. Sie lagen in 5 verschiedenen Bundesländern, jeweils in Stadtteilen, die geprägt sind von migrantischen Communities. Der NSU konnte jahrelang ungehindert morden, denn die Polizei ermittelte in der ganzen Zeit nie gegen rechts, obwohl Angehörige immer wieder darauf hinwiesen, dass Neonazis hinter der Mordreihe stehen müssen.
Der erste Mord hat an einem Blumenstand stattgefunden und von da aus aber war es immer in den Läden, in auch oft belebten Vierteln, wo sie diese Menschen erschossen haben. Dann haben sie sich 2 von migrantischen Familien geführte Geschäfte ausgesucht, 1 in Nürnberg, 1 in Köln, wo sie Sprengfallen hinterlegt haben, die dann von den dort arbeitenden Menschen geöffnet wurden. Und dann haben sie einen Nagelbombenanschlag auf die Kölner Kolbstraße, eine Straße, die sehr geprägt ist von migrantischen Geschäften, begangen.
Das erklärt Caro Keller von NSU Watch, einem Zusammenschluss verschiedener antifaschistischer Gruppierungen, welcher Aufklärungsarbeit rund um rechte Gewalt betreibt. Im Zentrum des NSU standen Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Das Trio hatte sich 1998 in den Untergrund begeben.
Dadurch, dass sie eben vorher schon durch Bombenattrappen aufgefallen sind, gab es eine Razzia. Und während dieser Razzia hatten die 3 die Möglichkeit, unterzutauchen bzw. nach Chemnitz umzuziehen, wo sie von Kameraden aufgenommen wurden und von dort an unter falscher Identität gelebt haben und sich dann eben entschieden haben, diese rechtsterroristische Mordserie, Sprengstoffanschlagsserie zu begehen. Sie haben sich also mit Hilfe der Neonazi-Szene bewaffnet und haben Raubüberfälle begangen, um sich zu finanzieren.
Beim Prozess gegen die einzige Überlebende des Kerntrios, gegen Beate Zschäpe, machte die Bundesanwaltschaft jedoch klar, dass es sich beim NSU in ihren Augen nur um eine, Zitat, singuläre Vereinigung handle, bestehend aus 3 Personen. Der nationalsozialistische Untergrund sei zu keinem Zeitpunkt ein Netzwerk gewesen, so das Narrativ. Opferanwalt Yavuz Narin widerspricht gegenüber dem ZDF jedoch vehement. Es gebe klare Anhaltspunkte dafür, dass es an den Tatorten ortskundige UnterstützerInnen gab.
Für außenstehende Ortsfremde war an mehreren Tatorten nicht ersichtlich, dass die Betreiber der jeweiligen Betriebe also migrantischer Herkunft waren. Das heißt, man muss diese entsprechenden Orte mehrfach also entweder aufgesucht beziehungsweise aus anderen Gründen auch vorher gekannt haben, so um zu wissen, dass dort potenzielle Zielpersonen, also Ausländer, quasi anzutreffen und entsprechend zu ermorden sind. Ich gehe deshalb davon aus, dass der NSU auch lokale Helfer hatte, die diese Tatorte kannten und es ganz gezielt auf die entsprechenden Opfer abgesehen hatten.
Wie hätten die 3 sonst in der Lage sein sollen, Tatorte und Opfer in der gesamten Bundesrepublik auszuspähen? Opferanwalt Sebastian Schamer.
Also um es bei Mehmet Kubaşık nochmal zusammenzufassen, der Tatort liegt an einem Platz, den man als Nicht-Dortmunder schwer finden würde. Es ist so, in dem Kiosk war eine Videokamera. Man musste also vorher ausspähen, dass die nicht funktioniert hat. Die Tat ist am helllichten Tag passiert. Es musste also jemanden geben, der guckt, dass jetzt nicht gerade Kundschaft in den Laden kommt. Das ist keine Zufallstat, das war eine genaue Planung.
Fast 14 Jahre lang kann das Trio aus dem Untergrund heraus agieren. Lange Zeit lebten sie als WG in der sächsischen Stadt Zwickau. Die 2 Männer, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, hatten zwar alle Morde begangen, doch die einzige Überlebende des Trios, Beate Zschäpe, sei eine ebenso wichtige Figur, betont der Politologe Hans-Gerd Jaschke gegenüber dem ZDF. Sie habe das Trio zusammengehalten, sie habe dafür gesorgt, dass die Gruppe terroristisch aktiv bleibt.
In der Tat, Frau Zschäpe war da wohl sehr maßgeblich in der Normalisierung der sozialen Kontrolle, also in der Strategie, Auffälligkeiten zu verhindern. Und das verhindert man dadurch, indem man auch mit Nachbarn ganz normal redet oder mit ihnen Kaffee trinkt und den Anschein der Normalität erzeugt. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilität dieser Gruppe über einen langen Zeitraum hin, also ein Beitrag auch zur nachhaltigen Existenz dieser Gruppe.
Um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren, begingen Mundlos und Bönhardt immer wieder Überfälle. So auch am 4. November 2011. Damals überfielen sie eine Sparkasse in Eisenach in Thüringen und erbeuteten 70.000 Euro. Sie wurden jedoch gesehen und schon bald fahndete die Polizei nach ihrem Fluchtfahrzeug, ein Wohnmobil. Als zwei Polizisten den Camper entdeckten, hörten sie Schüsse, Flammen loderten auf.
Die beiden Haupttäter haben sich umgebracht und dann wurden Bekenner-DVDs verschickt an verschiedene Organisationen bundesweit, in dem sich zu dieser Mordserie und zu zwei von den drei Sprengstoffanschlägen bekannt wurde, und zwar in einer sehr zynischen Art und Weise mit so einer Art Paulchen-Panther-Trickfilm.
Diese DVDs verschickte Beate Zschäpe. Erst da wurde klar, dass alle 10 ungeklärten Morde aufs Konto des NSU gingen. Die gemeinsame Wohnung setzte Zschäpe in Brand. Nach einer tagelangen Irrfahrt stellte sie sich der Polizei. Zschäpe wurde vor rund 3 Jahren wegen Mittäterschaft in 10 Mordfällen und wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu den Vorwürfen schweigt sie bis heute. In den Trümmern der WG finden die ErmittlerInnen eine Liste mit 10.000 Namen und Adressen möglicher Opfer. Caro Keller von NSU Watch über rechten Terror.
Rechter Terror, und das ist auch beim NSU, soll immer ein Zeichen senden, ein politisches Zeichen, soll also nicht nur diejenigen treffen, die tatsächlich ermordet werden, sondern alle in Angst und Schrecken versetzen, die zu einer ähnlichen Gruppe gehören. Also das Ziel der Nazis ist natürlich ein rassistisches. Sie wollen ein homogen weiß-deutsches Deutschland und alle, die dazu nicht gehören aus ihrer Sicht, sollen eben vertrieben, ermordet werden. Es ist also ein rassistisches Projekt, die Gesellschaft zu gestalten, beziehungsweise die Gesellschaft durch Morde, Vertreibung nach ihren Gesichtspunkten eben zu gestalten. Und dementsprechend haben sie sich eben diese Menschen ausgesucht. Und gleichzeitig zielt rechter Terror auch darauf, anderen rechten Terror zu inspirieren, kann darauf ziehen, dass immer mehr solche Gewaltakte eben passieren, die Gesellschaft ins Wanken gerät und durch dieses Wanken man hin zu einer faschistischen, nationalsozialistischen, völkischen Gesellschaft eben auch kommt. Also dass es sozusagen durch die krasse Gewalt sich gesellschaftliche Verhältnisse so zuspitzen, dass am Ende die Gesellschaft umkippt Richtung Faschismus.